Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Guten Abend euch allen. Katrin Ohlendorf am Mikrofon. Ja, Digitalisierung, Internet, Social Media. Die Art, wie sich Informationen in unserer Gesellschaft verbreiten, hat sich in den letzten Jahrzehnten rasend verändert. Das bringt eine Menge Chancen mit sich, keine Frage, schafft aber auch Probleme. Es gibt Stimmen, die sagen, dieses veränderte Medien- und Kommunikationssystem bedroht den gesellschaftlichen Konsens und damit die Demokratie.
Die Inanspruchnahme von Wahrheit und der Vorwurf der Lüge sind zu zentralen Begriffen der politischen Auseinandersetzung geworden.
Herr Seehofer lügt die Menschen im Übrigen auch an.
Die Nutzerinnen und Nutzer, das Publikum hat Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden.
Weil uns Dinge erzählt werden, die, glaube ich, so nicht stimmen.
Es geht nicht mehr nur um die Häufung von Falschnachrichten, sondern auch darum, dass es kein gemeinsames Wahrheitsverständnis mehr gibt.
Sie sind ein politisch gleichgeschaltetes Globalisierungsmedium.
Die Basis bricht weg, auf der Widersprüche aufgeklärt werden konnten.
Dieser These, dass unserer Gesellschaft die gemeinsame Wissensbasis verloren geht, der gehen wir heute auf den Grund. Wir knüpfen damit an den letzten Hörsaal an. In dem hatte der Kommunikationswissenschaftler Christoph Neuberger Forschung zu Fake News vorgestellt. Und Alexander Sengerlaub, ebenfalls Kommunikationswissenschaftler, hatte von seiner Forschung zu Fake News im aktuellen Bundestagswahlkampf berichtet. Tenor: Ja, wir haben ein Problem mit Falschnachrichten, Desinformation oder alternative Wahrheiten, wie es so schön heißt. Aber so schlimm, wie es in der Diskussion ums postfaktische Zeitalter manchmal dargestellt wird, ist es nicht. Wir sind in einer Umbruchphase und wohin die Reise geht, müssen wir sehen, beziehungsweise wir können und müssen das auch steuern. Das war so ein bisschen das Fazit von gestern. Die Sendung gibt es natürlich zum Nachhören auf unserer Seite und als Podcast. Ja, und um das Steuern, da geht es auch heute. Im zweiten Teil seines Vortrags Wahrheit als Obsession und Option, Wissenskämpfe im Internet, macht Christoph Neuberger einen Vorschlag, wie diese Veränderungen, die wir gerade beobachten, theoretisch zu fassen sind und überlegt dann auf dieser Basis, wie wir dann möglicherweise eine gemeinsame Wissensbasis wiedergewinnen können. Neuberger ist seit 2011 Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienwandel an der LMU München und forscht zum Wandel der Öffentlichkeit im Kontext der Digitalisierung. Seinen Vortrag hat er am 18. Juli auf Einladung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gehalten. Im Anschluss an den Vortrag sprechen wir dann nochmal mit dem Publizisten und Kommunikationswissenschaftler Alexander Sengerlaub von der Stiftung Neue Verantwortung, der nochmal eine etwas andere Perspektive einbringt auf das, was wir gerade als postfaktisches Zeitalter erleben. Jetzt aber erstmal Christoph Neuberger.
Die zweite Hälfte, auf die möchte ich jetzt eingehen, ist die Frage der Haltungen zur Wahrheitsfrage und die Frage, ob wir es hier überhaupt mit Haltungen zu tun haben, wo man davon ausgehen kann, dass hier ergebnisoffen, selbstkritisch, deliberativ, rational es möglich ist, Wahrheitsfragen zu klären. Ich werde hier zumindest einige Haltungen unterscheiden. Es ist ganz schwer, hier Nachweis zu führen, dass sich diese Haltungen verstärkt haben. Zumindest quantifizieren lässt sich es nicht. Aber ich glaube, es gibt trotzdem eine Reihe von Hinweisen darauf, dass sich solche Haltungen verstärken. Ich werde 5 dieser Haltungen unterscheiden und fange zunächst mal an mit einer Haltung, die ich so formuliert habe: Wahrheit als Gegenstand. Die Inanspruchnahme von Wahrheit und der Vorwurf der Lüge sind zu zentralen Begriffen der politischen Auseinandersetzung geworden. Dabei herrscht ein gegenständliches Verständnis von Wahrheit vor. Es scheint sich dabei um einen festen Gegenstand zu handeln, den man verstecken und auch wieder hervorziehen kann, den man verbiegen und auch zurechtrücken kann. Es herrscht also ein hohes Maß an Gewissheit darüber, was Wahrheit ist. Sie lässt sich dingfest machen. Diese Haltung kann man als naiven Realismus bezeichnen. Und diese Haltung erklärt auch, weshalb in letzter Zeit so viel von Lügen die Rede ist. Es geht da nicht mehr um erkenntnistheoretische Fragen, ob und wie Wahrheit erkannt werden kann. Das wird offenbar nicht als Problem gesehen, sondern es gibt hier keine Zweifel oder auch keine Grade der Gewissenheit, sondern stattdessen rückt die moralische Frage in den Vordergrund, wer die Wahrheit besitzt, aber verbirgt, verbiegt oder unterdrückt. Lüge und Wahrhaftigkeit, Verschweigen und Verschleiern setzen den Besitz von Wahrheit voraus. Wahrheit und Lüge werden damit auch leicht zu Kampfbegriffen. Das ist natürlich auch eine diskursresistente Haltung. Wenn ich schon glaube, ich bin Besitz der Wahrheit, dann ist es auch schwierig, darüber noch zu diskutieren. Wo finde ich dafür Indizien? Wir finden solche Indizien im politisch extremeren Bereich. Sie kennen vielleicht den AfD-Slogan Mut zur Wahrheit. Die Konnotation ist die, dass es mit Risiko verbunden ist, die Wahrheit auszusprechen, die eigentlich jeder kennt, gegen ein Establishment, gegen Mainstream-Medien, dass man nicht mehr sagen kann, wie es ist, dass es nur einige wenige Aufrechte und Standhafte sind, die unangenehme Wahrheiten aussprechen, gegen ein übermächtiges Meinungskartell. Hier sind wir sehr nahe an dem Lügenpressenvorwurf dran, zu dem ich abschließend noch zu sprechen kommen werde, die sogenannte Pinocchio-Presse, um die Formulierung von Frauke Petri zu verwenden. Dafür gibt es immer wieder Belege. Ich bin auch kürzlich auf einen Beleg gestoßen in einem etwas überraschenden Zusammenhang. In einem Interview mit Dietrich Mateschitz, dem österreichischen Milliardär, der Red Bull produziert, der eines seiner ganz seltenen Interviews gegeben hat, der sehr öffentlichkeitsscheu ist und der dort gesagt hat, aber es scheint schon so, dass sich niemand mehr die Wahrheit zu sagen traut, auch wenn jeder weiß, dass es die Wahrheit ist. Man will den unmündigen, kritiklosen und verängstigten Staatsbürger, Metternich war ein Lehrbub gegen das, was heute passiert, das ureigenste aller Menschenrechte ist, das auf Eigenverantwortung und das nehmen sie dir. Sie manipulieren, reglementieren, überwachen, kontrollieren und der gläserne Mensch ist genauso ein Albtraum wie die Meinungsdiktatur. Zitat Ende. Dietrich Mateschitz verfügt selbst über ein Medienimperium, hat unter anderem einen Fernsehsender mit Service TV, hat durch seine Marketingmaßnahmen, vor allem im Sportbereich, natürlich enormen Einfluss. Er fühlt sich trotzdem als jemand, der nicht in der Lage ist, die Wahrheit aussprechen zu dürfen und hat deshalb auch, das ist sein neuestes Projekt, vor, eine Website zu starten mit dem Titel Quo Vadis Veritas. Da wird im Moment eine Redaktion zusammengestellt, die nach dem eigenen Bekunden das Ziel hat, ein vollständigeres Bild der Wirklichkeit zu schaffen, näher an die Wahrheit heranzukommen, als das, wozu die Medien bisher in der Lage sind. Das sind Beispiele dafür, wo man zumindest mal nach meinem Empfinden jemand, der so viel Einfluss hat, doch ein sehr groteskes Verhältnis hat zwischen der Haltung, die hier zum Ausdruck bringt, und seinen tatsächlichen Möglichkeiten. Diese Wahl als Gegenstand, ich mache jetzt einen Sprung, finden wir an ganz überraschender Weise auch im professionellen Journalismus, interessanterweise. Auch hier ist man zumindest in der Außendarstellung sehr stark bemüht, sich als unangreifbar darzustellen. Man kann das als professionelle Strategie darstellen. Hier geht es dann um die Legitimation, die Immunisierung gegen Kritik, wenn ich behaupte, ich liefere die reine Wahrheit, auch die Abgrenzung gegen Konkurrenz. Das ist eine Feststellung. Ich habe hier einen Aufsatz von Gay Tuckman, der von 1971 stammt. Seither ist die These in der Welt, wo man sagt, das ist sowas wie ein strategisches Ritual, die Objektivitätsnorm. Und es geht vor allem darum, eben sich nach außen hin gut darzustellen. Es gibt dafür durchaus auch Belege, ja, relativ verstreut. Der Spiegel hat den Slogan, keine Angst vor der Wahrheit. Die Bild-Zeitung hat mal eine Kampagne gehabt, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Mahatma Gandhi, aber auch Alice Schwarzer haben hier Konterfei hergegeben. Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter, seine berühmte Reportagensammlung, nichts ist erregender als die Wahrheit. Wir finden hier also sehr oft die Werbung mit der Wahrheit, die Wahrheit auch als Verkaufsargument, nicht zuletzt auch bei Dieter Bohlen. Nichts als die Wahrheit lautet der Titel seiner Autobiografie. Und selbst Julian Assange, also der WikiLeaks-Gründer, hat zum 10-jährigen Jubiläum ein T-Shirt angehabt mit dem Titel Truth. Natürlich ist Wahrheit gerade im Boulevardjournalismus ganz wichtig. Boulevardjournalismus, der simplifiziert, der klare Aussagen trifft. Wir haben uns mal angesehen, wie häufig die Bild-Zeitung Wörter wie Wahrheit, wirklich oder Lüge auf den Titel nimmt. Das ist eine kleine Auswahl dessen, was wir seit Jahresbeginn gefunden haben. Sind 2016 wirklich mehr Promis gestorben, was die Deutschen wirklich verdienen? Der Bildvergleich, so groß sind die Unterschiede wirklich, was Rente und Pension angeht. Das Wort Wahrheit, die Wahrheit über den Polizeinachwuchs, die ganze Wahrheit über Falkos Tod. Bild sagt Erdogan die Wahrheit ins Gesicht und dann natürlich die Lügen. Und die 25 größten, ne, Diätlügen. Also wir haben hier ganz oft diese Verwendung dieser Worte als typisches Beispiel für den Boulevardjournalismus. Und wir können diese Spurensuche auch weiter fortsetzen, auch wenn ich sie hier jetzt abbrechen möchte. Auch in der Wissenschaft hat man zumindest in der Außendarstellung manchmal die Tendenz hin, sich als unangreifbar darzustellen, als unangreifbare epistemische Autorität, in der Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise, in der Forschung zum Wissenschaftsjournalismus ist davon die Rede, dass hier lange Zeit ein Defizitmodell, das Public Understanding of Science, die Grundlage war für Wissenschafts-PR, auch für den Wissenschaftsjournalismus, nämlich die Vorstellung, dass man wissenschaftliche Ergebnisse popularisieren müsste und die Akzeptanzbereitschaft für neue Technologien beispielsweise nur erhöhen müsse. Und dass es keineswegs darum ging, auch die in der Wissenschaft natürlich sehr stark gepflegte Skepsis, die organisierte Skeptizismus, wie es Robert King Merton beschrieben hat, nach außen hin deutlich zu machen. Also da hatte man einen deutlichen Unterschied zwischen innen und außen. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile verändert. Eine zweite Haltung ist die Bestätigungstendenz, Confirmation Bias. Auch das ist empirisch sehr gut abgesichert in der Kommunikationswissenschaft, dass man seine eigenen politischen Einstellungen bestätigt haben will bei der Auswahl, aber auch bei der Auseinandersetzung. Motivated Reasoning und die Echo Chambers, die ich schon angesprochen habe. Man kann es noch weiter treiben. Natürlich haben wir es hier auch mit ideologischem und populistischem Wahrheitsverständnis zu tun, wo man das dann auch finden kann, dass es vor allem um die Bestätigung der eigenen Auffassungen geht. Im Populismus, wo es darum geht, dass die Populisten die Stimme des wahren Volkes wiedergeben, das, was die schweigende Mehrheit denkt, auch das sind empirieresistente Konstruktionen, sagt Jan Werner Müller, ein Politikwissenschaftler aus Harvard. Um Ihnen auch hier noch ein Beispiel zu zeigen, vielleicht haben Sie es auch gesehen, die Befragung, die hier nach der Amtseinführung von Donald Trump durchgeführt wurde und wo Anhänger von Trump und von Clinton gefragt wurden. Sie erinnern sich an das Foto über diesen Platz hier, wo wir auf der einen Seite ganz unschwer erkennbar von Ihnen aus gesehen links eine riesige Masse sehen, rechts ist es eher spärlich. Man würde sagen, der Unterschied ist als solcher ganz deutlich erkennbar. Gleichwohl haben die Trump-Wähler hier ganz andere Sachen gesehen. Sie haben also auf dem rechten Foto sehr viel mehr Menschen gesehen und auch die Zuordnung, ob hier die Amtseinführung von Obama oder Trump war, war ganz deutlich unterschiedlich. Das kann man als Motivated Reasoning betrachten, also dass es einfach hier nur darum geht, die eigene Einstellung zu unter Beweis zu stellen. Man kann es auch als Expressive Responding begreifen, also dass es vor allem darum ging, seine Haltung deutlich zu machen in dieser Befragung und weniger darum, die ehrliche und richtige Antwort zu geben. Ich komme noch zum dritten und vierten und fünften Haltung, das möchte ich nun relativ kurz fassen. Wir haben natürlich auch Positionen der ganz extremen Skepsis im Journalismus, der sogenannte Borderline-Journalismus, das Spiel mit Fakten und Fiktionen, der Name Tom Kummer, den ich schon erwähnt habe. Und wir haben hier durchaus auch Parallelen in der Wissenschaft, wo wir auch eine extremen Position extremer Skepsis haben. Der radikale Konstruktivismus beispielsweise davon ausgeht, dass die Wirklichkeit erfunden ist. In der Kommunikationswissenschaft gab es ab den 1990er Jahren, als dieser radikale Konstruktivismus eingeführt wurde, sehr intensive Debatten darüber, wie haltbar der ist und was er denn erklären kann. Also eine sehr extreme Position. Ich halte ihn in vielen Punkten für widerlegbar, diesen radikalen Konstruktivismus. Er hat aber sicherlich auch Ausstrahlungen in den Journalismus, in solche Positionen, wie wir sie etwa bei Tom Kummer sehen, der sich dann eben darauf beruft, dass man auch Wirklichkeit erfinden kann, wie es denn auch die Wissenschaft sagt. Wir haben dann darüber hinaus alternative Zugänge zur Wirklichkeit, fundamentalistisches, esoterisches, mystisches Wahrheitsverständnis. Auch das könnte man weiter vertiefen, die Kreationisten beispielsweise. Und wir haben schließlich fünftens das, was ich einfach mal als Egalhaltung bezeichnet möchte. Ich berufe mich auf Harry G. Frankfurt, der einen sehr schönen Essay geschrieben hat mit dem bezeichnenden Titel Bullshit, wo er sagt, was wir immer mehr erleben, ist nicht mehr, dass Leute lügen, sondern dass es ihnen völlig egal ist, ob sie die Wahrheit sagen oder nicht die Wahrheit sagen. Dass also schlicht der Anspruch ausgesetzt ist, den man normalerweise unterstellt. Also dass es hier eine Gleichgültigkeit gibt und er bringt es vor allem mit als Folge von Überforderung zusammen, dass er sagt, Bürgerinnen und Bürger sollen in der Demokratie zu ganz vielen Themen ihre Meinung sagen, können sie gar nicht, sie plappern einfach nur dahin und das kann natürlich auch einem Präsidenten passieren, der überfordert ist von seinen Amtsgeschäften und der Kollege Nielsen hat das auch auf soziale Medien übertragen und zeigt auch hier einerseits in der Analyse, aber sicherlich dann auch im Umgang mit sozialen Medien, mit welchen Überforderungen wir es hier zu tun haben. Ich habe hier nun fünf Haltungen deutlich gemacht und ich möchte jetzt auch mit Blick auf die Uhr nun den nächsten Schritt machen. Was wir hier nun gesehen haben, ist diese Unterscheidung von Haltungen, von denen ich vermute, dass sie an Bedeutung gewonnen haben und dann eben schwierig machen, wenn man keine gemeinsame Wissensbasis mehr hat, dann in einer Demokratie politische Diskurse zu führen, Meinungsbildungsprozesse durchzuführen. Ich möchte jetzt einen Theorierahmen vorstellen, der uns möglicherweise helfen kann, zu begreifen, was sich hier denn nun eigentlich abspielt. Ich rede hier jetzt von Wissensordnung. Ich spreche also davon, dass die Gesellschaft eine Wissensordnung hat, wo sie festlegt, wie Wissen entsteht, wie Wissen akzeptiert wird, wie Wissen verbreitet wird. Sie haben vielleicht bisher den Eindruck gehabt, wenn hier Philosophinnen und Philosophen im Raum sind, dass ich sehr fahrlässig mit dem Wahrheitsbegriff umgegangen bin, der zwar in aller Munde ist, der zur Obsession geworden ist, wo aber die dahinterliegenden ganz schwierigen, fundamentalen erkenntnistheoretischen Fragen ausgeblendet worden sind. Ich habe hier nicht die Zeit, Muße, vielleicht auch nicht die Kompetenz, das weiter zu vertiefen. Aber hier braucht man natürlich eine Verortung. Ich möchte das hier relativ kurz fassen. Ich habe dazu gerade einen Aufsatz veröffentlicht, wo man das weiter nachlesen kann. Ich glaube, dass man einerseits, gerade wenn es in der Kommunikationswissenschaft um die Beschäftigung mit Journalismus geht und Objektivität, wir dann im Moment eine relativ große Konfession haben. Ich denke, man kann skeptische Einwände, die natürlich ihre Berechtigung haben, nicht aus der Welt schaffen, aber man kann sich begnügen mit einem schwächeren Wissensbegriff, der so lautet, es genügt, eine Rechtfertigung durch gute Gründe vorzulegen. Eine letzte Begründung, absolute Gewissheit ist nie machbar. Und glaube, dass es bestimmte epistemische Prinzipien gibt, denen man folgen kann und die, glaube ich, auch zumindest in den Sozialwissenschaften, zumindest im analytischen Paradigma durchaus Konsens sind, dass wir nämlich anhand von bestimmten Methoden regelgeleitete Prozesse der Rechtfertigung haben. Wir machen Studien, wo wir uns an den Methoden orientieren, die uns vorgegeben sind, und die Einhaltung dieser Methoden, die man natürlich selbst auch wieder in Frage stellt, sind dann Ausweis dafür, dass man das Wissen, das dann daraus hervorgeht, dann auch damit rechtfertigen kann, mit guten Gründen. Das ist also zum einen die Methode. Wir haben es mit Offenheit des Erkenntnisprozesses zu tun. Man kann Wissen immer nur vorläufig anerkennen. Das ist dieser Falsifikationismus von Popper im kritischen Rationalismus. Und wir sind dann, glaube ich, auch in der Lage, am Ende auch zu unterscheiden zwischen Gewissheitsgraden, zwischen guten und schlechten Gründen, um einen Geltungsanspruch Wahrheit dann auch zu rechtfertigen. So hier in wahrscheinlich sträflicher Kürze eine Positionierung in diesem Bereich. Und meine Idee ist nun die, dass diese epistemischen Prinzipien nun in dieser Wissensordnung umgesetzt sind oder nicht umgesetzt sind. Und durch die Orientierung an diesen epistemischen Prinzipien man dann auch einschätzen kann, ob jetzt die Wissensordnung, wie wir sie jetzt im Moment haben, auch geeignet ist dafür oder ob sie dafür nicht geeignet ist. Das kann man, um es ein bisschen konkreter zu machen, an den verschiedenen Phasen des Wissensprozesses festmachen. Wir haben beispielsweise in der Wissenschaft bestimmte Forschungsmethoden im Bereich der Wissensgenese. Wir haben im Bereich der Wissensprüfung sowas wie das Peer Review und das organisierte Skeptizismus. Die Frage also, wie dann Diskurse ablaufen müssen, die dann, was ein gutes und was ein schlechtes Argument ist. Wir haben auch bestimmte Publikationsformate, die dafür geeignet sein sollen, um diese Prozesse der Wissensgenese und Wissensprüfung voranzubringen. Gleiches gilt auch für den Journalismus. Wir haben bestimmte Verifizierungspraktiken im Bereich der Wissensprüfung. Und wir haben auch ganz hier wieder ganz bestimmte Kommunikationsformate, mit denen wir hier arbeiten. Ich werde jetzt so einige Merkmale dieser Wissensordnung deutlich machen. Mir geht es also zunächst mal um den zeitlichen Ablauf, quasi wie entsteht Wissen. Da würde ich sagen, es behauptet jemand was, wie in der Wissenschaft stellt jemand eine Hypothese auf. Wir haben dann eine kritische Prüfung, eine Überprüfung. Wir haben Gleiches im Journalismus, wo recherchiert wird, wo Informationen auflaufen, wo nicht klar ist, es ist ein Gerücht, ist was dran. Wo dann bestimmte Prüfprozesse einsetzen, dass man beispielsweise im Journalismus, das ist dort eher eine Regel, dass man nichts veröffentlicht, wenn man nicht eine zweite unabhängige Quelle hat. Und wir haben schließlich Formen der Wissensverbreitung. Wenn wir das immer als offenen Prozess ansehen, ist die Wissensverbreitung deshalb wichtig, weil dadurch, durch die Transparenz, durch das Öffentlichmachen natürlich auch die Möglichkeit der Kritik natürlich dann auch erst ermöglicht wird. Also nur dann, wenn ich sowas weitergebe, habe ich dann auch die Möglichkeit, dass es dann auch kritisch weitergehen kann. Man kann nun, ich gestehe, ich bin jetzt hier an einer Stelle, wo ich relativ dicht bleibe, um das Konzept dieser Wissensordnung deutlich zu machen. Man kann nun in einer Gesellschaft unterschiedliche Kontexte unterscheiden, wo wir unterschiedliche Grade jetzt der kritischen Prüfung haben. Da kann man nun Rationalitäten unterscheiden, wenn man diesen Begriff hier einführen will. Die Wissenschaft hat besonders hohe Anforderungen, sie prüft genau besonders scharf. Wir haben aber auch etwa in der Politik oder auch in der Wirtschaft oder auch in der Gesundheit oder auch in der Kultur eigene Rationalitäten. Auch hier haben wir Vorgaben darüber, was ein gutes und was ein schlechtes Argument sein soll. Und wir haben schließlich die Alltagsrationalität des Publikums, das, was im Alltag eine Rolle spielt, wo man sich eher beiläufig oder Peripherie damit Informationen auseinandergesetzt, wo man natürlich dann auch anfällig ist für kognitive Verzerrungen, für Fehlwahrnehmungen. Es gibt eine sehr umfangreiche Literatur, die deutlich macht, wie man im Alltag oder auch bei der Rezeption von Medien zu Fehlwahrnehmungen kommen kann. Ich hatte vorhin schon Beispiele genannt. Ich will vielleicht einen noch ergänzen, den sogenannten Truth-Effekt. Wenn man immer wieder falsche Behauptungen Behauptungen wiederholt, irgendwann werden sie geglaubt. Allein durch die Wiederholung kann man quasi die Glaubwürdigkeit steigern. Wir haben nun in der Gesellschaft, in der heutigen Gesellschaft, in der sogenannten Wissensgesellschaft eine Hierarchie, wo man davon ausgeht, dass die Wissenschaft quasi am meisten zu sagen hat, dass sie in dieser Hierarchie ganz oben steht, dass es andere professionelle Formen der Wissensschaffung gibt, wie etwa den Journalismus, die man dann als epistemische Autoritäten bezeichnen kann. Also ich unterscheide, um es nochmal kurz zusammenzufassen, Phasen des Wissensprozesses. Wir haben es zu tun mit unterschiedlichen Kontexten, mit verschiedenen Rationalitäten und wir haben es mit einer Hierarchie zu tun, wo man quasi dann auch diese Rationalitäten nochmal in eine bestimmte Reihenfolge bringt. Man kann das jetzt auch übertragen und kann jetzt nun sich einzelne Kontexte ansehen, beispielsweise die Scientific Community, die wissenschaftliche Fachöffentlichkeit, wo Wissen entsteht in der Forschung, dann wird Wissen geprüft über Fachmedien, im Peer-Review-Verfahren. Dann kommt die Rezeption und Diskurs, da wird also dann auch weiter geprüft, man kann das gar nicht so sauber trennen. Und wir haben das Gleiche auch in der sogenannten Publikumsöffentlichkeit, wo der professionelle Journalismus im Mittelpunkt steht. Und der hier vermittelt, wie ich das vorhin schon mal gezeigt habe, zwischen den Quellen auf der einen Seite und dem Publikum auf der anderen Seite. Das Publikum ist hier ja bisher zum Schweigen verdammt gewesen in der großen Öffentlichkeit. Also man hat ja quasi nur nicht öffentlich im Alltagsgespräch, in der Individualkommunikation sich äußern können über das, was man im Fernsehen gesehen hat, etwa seine Zweifel äußern, was man in der Zeitung gelesen hat, konnte das aber quasi nicht weiter zurückspielen. Und wir hatten diese starke Position der Gatekeeper, die wir hier in der Mitte haben. Und ich möchte gerne anhand dieses Modells zeigen, was sich denn nun eigentlich tut im Moment, wie jetzt diese Krise der Wissensordnung entsteht, wie hier Medienöffentlichkeitswandel dazu beiträgt, dass wir zumindest im Moment in einer Situation der Unsicherheit sind. Ich behaupte nicht, dass wir im Moment einen Niedergang erleben. Wir sind im Moment in einer Phase der Erosion einer Wissensordnung, die wir bisher kennengelernt haben und sind in einem Übergangsprozess. Das ist, um es gleich mal historisch deutlich zu machen, kein ungewöhnlicher Prozess. 1517, der Thesenanschlag von Martin Luther, wenn man sich da mit der Literatur beschäftigt und weiß, wie Martin Luther in der Lage war, diesen Buchdruck mit beweglichen Lettern sehr schnell in seinen Auseinandersetzungen einzusetzen, an der Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche. Und auch die langfristigen Folgen der Erfindung Gutenbergs zeigen, wie sich gravierend Wissensordnungen ändern können. Die Entstehung, also nicht nur der Religionskonflikt, auch die Entstehung des Nationalstaats, die Entstehung der Wissenschaft und so weiter, kann man mehr oder weniger auch darauf dann auch zurückführen. Das sind auch Auswirkungen gewesen, die, insofern ist das Internet ein sehr junges Medium, auch über Jahrhunderte hinweg gegangen sind. Und ich glaube, dass wir im Moment was Ähnliches erleben. Dass es im Moment schon relevant ist, was wir hier erleben, zeigen Zahlen wie diese. Hier geht es um die Hauptnachrichtenquelle. Also hier ging es um die Frage, worüber informiert man sich denn hauptsächlich? Ist es das Fernsehen? Ist es die Zeitung? Ist es das Radio? Und das ist deshalb eine spannende Befund. Hier reicht schon alleine fast die Optik. Hier sind die unterschiedlichen Altersklassen dargestellt. Ganz rechts sind die Leute dargestellt, die das Fernsehen nennen. Ganz links diejenigen, die das Internet nennen. Hier daneben noch die sozialen Medien. Sie sehen hier dieser Halbkreis, ganz rechts beim Fernsehen. Selbst wenn Sie es nicht entziffern können, 55 Jahre plus ist der lange grüne Balken. Hier der lange Balken hier ganz links ist die jüngste Altersgruppe, nämlich derjenige bis zwischen 18 und 24 Jahren. Also wir sehen hier ganz deutlich eine Verschiebung zwischen den verschiedenen Altersgehorten, was die Nutzung angeht. Hier geht es wirklich um die Nachrichtennutzung der Medien. Ich muss hier darauf hinweisen, dass es eine internationale Befragung gewesen in 36 Ländern. Hier wurden nur Leute befragt, die schon das Internet nutzen. Also die Nichtnutzer des Internets sind hier ausgeschlossen. Das heißt also, die Balken hier links vor allem sind vermutlich noch mal kürzer, wenn man die Gesamtbevölkerung befragt. Gleichwohl ist es, glaube ich, ein deutlicher Ausdruck für das, was sich hier im Moment tut und weshalb es wichtig ist, sich anzusehen, wie sich hier im Internet die Wissensordnung verändert. Ich behaupte nun, dass sich im Internet zwei Schwellen senken, dass zwei Schwellen, eine vertikale und eine horizontale Schwelle, niedriger werden. Auf die erste Schwelle bin ich bereits eingegangen, diese sogenannte Gatekeeper-Schwelle, dass wir immer sowohl in der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit als auch in der großen Publikumsöffentlichkeit hier den Journalismus Gatekeeper haben, die quasi flächendeckend dafür sorgen, entscheiden können, was publiziert wird und was nicht publiziert wird. Das ist das Bild, das wir bisher hatten. Im Vorfeld wird geforscht, im Vorfeld werden Quellen befragt, wird recherchiert, dann wird geprüft und dann wird erst veröffentlicht. Das ist das Bild, das wir bisher hatten. Also erst prüfen, dann publizieren. Die These ist nun, dass diese Gatekeeper-Schwelle aufgehoben ist und nun plötzlich ganz, ganz vieles passiert. Nun ist nun möglich, dass man im wissenschaftlichen Bereich Open Data, Open Science hat, Open Peer Review, plötzlich ist vieles transparent sichtbar geworden im Internet. Das sind alles zumindest potenzielle Möglichkeiten, die sich nun hier ergeben für die Wissenschaft. Also vieles wird einsehbar. Was ganz wichtig ist, ist außerdem die Möglichkeit, jetzt auch hier das Peer Review zu umgehen durch Self-Publishing. Jeder kann seine Papers auf die eigene Website stellen. Es gibt im wachsenden Maße sogar einen Druck, das wird bezeichnet hier mit Personal Branding. Ich habe dazu eine Dissertation betreut, dass man also nicht nur die eigenen wissenschaftlichen Leistungen öffentlich macht, sondern sich auch als Person darstellt, dass man Netzwerke aufbaut, dass man auch sich als sympathische Kollegin, als sympathischer Kollege darstellt, wenn man Karriere plant. Das ist gemeint mit Personal Branding. Und wir haben natürlich auch hier im rechten Bereich, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, auch nochmal neue Möglichkeiten. Gleiches haben wir hier unten auch im Bereich des Journalismus. Auch hier wird vieles transparent. Das Publikum kann nun plötzlich auch mitreden und mitdiskutieren, selbst Journalismus betreiben, kann sich am Journalismus auch beteiligen durch diesen Wegfall dieser Schwelle, die ich jetzt hier dargestellt habe. Wir haben nochmal eine zweite Schwelle, die wir bisher als selbstverständlich angenommen haben, nämlich die Schwelle zwischen der Wissenschaft und der Publikumsöffentlichkeit oder dem, wo sich die Laien bewegen. Bisher war es sehr schwer, hinter die Kulissen der Wissenschaft zu sehen, zu wissen, was denn dort passiert. Das war sehr aufwendig, man musste in die Staatsbibliothek gehen, die Fachzeitschriften zur Hand nehmen, da mal reinschauen, blättern, hat wahrscheinlich schon wegen des Aufwands sehr frustriert frühzeitig aufgegeben. Wir hatten hier also, und hier im Fall der Wissenschaft, im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen, eine sehr, sehr hohe Schwelle zwischen dem Publikum auf der einen Seite, aber auch Interessengruppen und der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit. Und auch hier, das ist jetzt hier eine vertikale Schwelle, die nun verschwindet, haben wir ganz, ganz viele Übergangsphänomene. Wir bekommen als Bürger einen tieferen Einblick in die Forschung. Wir kennen alle den Patienten, der, bevor er zum Arzt geht, sich schon mal kundig macht und dann sein Halbwissen dort ausbreitet und dem Arzt widerspricht. Es gibt auch positive Möglichkeiten, den Bürgerdialog. Man kann ins Gespräch kommen mit Wissenschaftlern. Und der Wissenszugang, meistens kanalisiert über die Wikipedia, ist sicherlich auch ein großer Gewinn. Es gibt Möglichkeiten von Citizen Science, dass man über das Internet auch beteiligt wird an Forschungsprojekten. Crowdfunding meint, dass man auch Forschungsprojekte mitfinanzieren kann, dass man sogar die Mittelflüsse mit beeinflussen kann. Allerdings besteht auch hier die Möglichkeit, Kampagnen zu starten. Also man kann sich auch einmischen jetzt in diese wissenschaftliche Öffentlichkeit, soweit sie sich hier die Blöße gibt und sich öffentlich macht und damit auch zugänglich geworden ist. Das sind, glaube ich, zwei ganz wesentliche Veränderungen, die wir hier sehen können. Ich fasse hier jetzt nochmal zusammen, was ich verstehe unter dieser Krise der Wissensordnung, was sich denn hier verändert hat. Das ist eine Zusammenfassung dessen, was ich schon gesagt habe. Zunächst mal die Phasen, die ich unterschieden habe. Bisher war es so, dass man erst geprüft hat und dann publiziert hat. Nun funktioniert das genauso auch umgekehrt. Erst publizieren und dann wartet man, ob jemand kommt und prüft. Also diese Reihenfolge der Phase, wie man sie bisher gekannt hat, Wissensgenese, Wissensprüfung, Wissensverbreitung ist keineswegs mehr notwendig. Das macht es natürlich dann auch schwer zu sehen, wie weit ist nun der Prüfprozess vorangeschritten, wie hoch ist der Gewissheitsgrad von Informationen. Wir haben einen Kollaps der Kontexte. Das ist ein feststehender Begriff in der Forschung mittlerweile, weil wir an ganz, ganz vielen Stellen sogenannte Entgrenzungen feststellen können. Grenzen, die bisher gegolten haben, die ja nicht nur was verhindern, sondern auch Orientierung geben, fallen weg. Ich habe eben versucht, das deutlich zu machen im Verhältnis zwischen Fach- und wissenschaftlicher Fachöffentlichkeit und Publikumsöffentlichkeit. Aber wir haben genauso eine Entgrenzung hin zur nicht öffentlichen Individual- und Gruppenkommunikation von Laien, also der Alltagskommunikation, die sich jetzt natürlich auch in den sozialen Medien darstellt. Was daraus folgt, ist, dass sich jetzt nun Rationalitäten vermischen, also Anforderungen an die Prüfung von Wissen. Die Orientierung an Normen wird fraglich. Man weiß oft nicht, hat man es jetzt mit Journalismus zu tun oder mit Pseudo- oder mit Parajournalismus. Und daraus ergeben sich nun Spielräume für Täuschung und damit sind wir wieder beim Thema Fake News. Es passiert noch weiteres: Hierarchie, Konkurrenz und Konflikte zwischen Wissensanbietern, die Institutionen, die Teilsysteme, Wissenschaft, professioneller Journalismus geraten und unter Druck, unter Konkurrenz gegenüber dem Publikum, wo man nicht mehr genau weiß, erkennt das Publikum eigentlich, wo man die qualitätsvollen, die gut geprüften Informationen findet. Und es gibt auch direkte Angriffe, Konflikte. Und dann ist man bei der Kritik an epistemischen Autoritäten, Stichwort Lügenpresse und Anti-Akademismus. Was ist das Ergebnis? Die Nutzerinnen und Nutzer, das Publikum hat Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Der Gewissheitsgrad von Behauptungen variiert erheblich oder ist unsicher. Es gibt fehlende Rahmenhinweise oder Rahmentäuschungen. Es wird schwer, das zu durchschauen. Lassen Sie mich kurz jetzt am Ende, nachdem ich schon ein Fazit gezogen habe für die Wissensordnung, zumindest noch kurz eingehen auf die Lügenpressendebatte. Ich komme damit auch wieder an den Anfang zurück. Postfaktisches Zeitalter meint auch ganz wesentlich diese Angriffe gegen Journalismus und Wissenschaft. Wir beschäftigen uns in der Kommunikationswissenschaft oder ich speziell auch als Journalismusforscher mit dieser Lügenpressendebatte. Die findet man nicht nur im Internet, sondern durchaus auch in Buchform. Ich habe hier mal einige Titel ausgewählt. Und kurz verdichtet, ich möchte das gar nicht zu sehr vertiefen, kann man das auf 4 Thesen herunterbrechen. Erstens, Journalisten sind Gesinnungstäter, sie sind Missionare, sie wollen irgendwas verändern. Zweitens, sie sind in einem großen Machtkartell verflochten mit den Eliten aus Politik und Wirtschaft. Drittens, es gibt ein Meinungskartell, alle Medien berichten gleich, das Meinungsspektrum ist begrenzt und wird immer enger. Und viertens, und das soll sich daraus ergeben, kommt es zu einem Vertrauensverlust. Ich glaube, man kann sehr überzeugend nachweisen, dass alle diese 4 Thesen falsch sind oder weitgehend falsch sind und man kann hier viele empirische Befunde dagegen setzen. Das möchte ich hier jetzt gar nicht anfangen, sondern ich beschränke mich jetzt nur auf den allerletzten Punkt, nämlich die These des Vertrauensverlusts, nämlich die Annahme, dass der Journalismus an Vertrauen verloren hat. Und das wurde auch immer wieder bestätigt, fatalerweise und interessanterweise auch selbst von Redaktionen, die solche Befragungen in Auftrag gegeben haben und die dann etwa ab 2015 mit solchen Befunden aufgetreten sind. Mittlerweile gibt es da eine große Debatte. Ich habe kürzlich einen Aufsatz gelesen, da wurden schon 16 Studien zur Frage des Vertrauens oder der Glaubwürdigkeit des Journalismus dargestellt. Und mittlerweile erhärtet sich so relativ eindeutig, dass da nicht viel dran ist. Ich sage nicht, dass gar nichts dran wäre, aber man muss sehr vorsichtig sein. Das zeigen vor allem Längsschnittstudien, die eigentlich alleine aussagekräftig sind dafür. Das haben die Kollegen Reinemann und Fausi ausgewertet, die hier zeigen können über größere Zeiträume hinweg, dass die Studien nicht eindeutig sind. Sie haben nicht den gleichen Verlauf, das ist zum Teil ein Auf und Ab. Und es gibt da durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Man kann aber nicht von einem dramatischen Verlust an Vertrauen sprechen. Ich möchte jetzt auf eine ganz neue Studie eingehen von Mainzer Kollegen, die auch in der Zeit ausführlich besprochen wurde, wo gerade eine ausführlichere Publikation erschienen ist, die deshalb interessant ist, weil sie eine Art von Spreizung aufzeigt. Sie lässt erkennen, dass wir es einerseits mit einer Gruppe zu tun haben in der Bevölkerung, bei der das Vertrauen schwindet. 2016 waren das 24%, die gesagt haben, man kann den Medien eher nicht oder überhaupt nicht vertrauen. Das ist ein größerer Anteil als in früheren Jahren. Und wir haben gleichzeitig interessanterweise eine Gruppe, eine größer werdende Gruppe, im Moment mit 40%, die sagt, man kann den Medien eher oder voll und ganz vertrauen. Also wir haben quasi eine Polarisierung im Moment hier, eine Spreizung. Wenn man sich da die Daten genauer ansieht, findet man da durchaus auch eine plausible Erklärung. Oder zumindest eine naheliegende Erklärung. Allein die Debatte über die Lügenpresse führt dazu, dass man dem Thema mehr Aufmerksamkeit zuwendet. Die einen entdecken, die Medien sind toll, die anderen entdecken, die Medien sind schlecht. Welche des Gruppen das dann auch jeweils sind, ist nicht besonders überraschend. Hier wird über Regressionsanalysen gezeigt, dass diejenigen, die den Medien ein schlechtes Zeugnis ausstellen, Leute sind, die eher politikverdrossen sind, die eher der AfD nahestehen, das als Wahlabsicht angeben und sich eher aus sozialen Medien informieren. Und hier ist die große Sorge, dass wir es hier mit einem Auseinanderdriften zu tun haben, das man hier ablesen kann an diesen Befunden. Ich komme zum Schluss. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass es eine Häufung von Fake News gibt, dass es Haltungen gibt, die als problematisch angesehen werden können, wenn es um die Frage der Wahrheit geht. Ich habe versucht, das Ganze nochmal in einem Theorierahmen nochmal deutlicher zu machen, was sich hier im Moment abspielt, um die Vielzahl der Phänomene, die häufig nur einzeln behandelt werden, nochmal im Zusammenhang zu betrachten. Und schließlich komme ich jetzt zum Schluss nochmal, weil es ja auch um Optionen gehen soll, um die Gestaltungs- und Regulierungsfragen. Ich glaube, dass Sie alle gefragt sind, alle Akteure, die hier eine Rolle spielen, dass es nicht nur um wenige geht. Es geht zunächst mal um den professionellen Journalismus, der neue Verifizierungspraktiken entwickeln muss. Ich mache dazu gerade ein Masterprojekt, wo Studierende Journalisten befragen, etwa im Datenjournalismus, im Computational Journalism, die Fragen stellen, wie sie so mit sozialen Medien umgehen. Es gibt neue Formen der Transparenz. Sie kennen vielleicht diese Artikel, was wir wissen, was wir nicht wissen, wo man ganz klar offenlegt, das ist überprüft und das haben wir erhärten können und das nicht. Das ist auch eine Darstellungsform, die relativ neu ist und dass man durchaus an vielen Stellen auch eine wachsende Offenheit für Kritik erkennen kann. Es gibt dieses Fact-Checking, was ja eigentlich auch den Journalismus verändert. Es geht nicht mehr darum, dass die eigenen Informationen, die man selber publiziert, richtig sind, sondern auch das, was da draußen irgendwo zu finden ist, also Gerüchte, die da draußen irgendwo herumschwirren. Hier stellt sich natürlich die große Frage nach der Finanzierung, Punkt, den ich an der Stelle nicht vertiefen möchte. Die partizipative Wissensgenese und Prüfung, Stichwort Wikipedia. Die Wikipedia hat, wie wir aus vielen Befragungen wissen, einen ganz, ganz hohen Stellenwert gewonnen, hat auch die gedruckten Enzyklopädien vom Markt verdrängt, die allerdings dadurch auch eine große Abhängigkeit geschaffen hat, die Wikipedia, und die bei allen Qualitäten, die sie aufweist, natürlich davon abhängt, dass sich viele engagieren und dass auch dort die Qualitätssicherung auch wirklich funktioniert. Wir haben es zu tun mit den Intermediären, über die im Moment viel diskutiert wird. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo man versucht, auch nun mit rechtlichen Mitteln einzugreifen, damit sich Facebook, Google und auch andere ihre gesellschaftlichen Verantwortung stellen, die sie eindeutig haben. Dort hat sich ein Großteil der öffentlichen Meinungsbildung verlagert. Die Frage der geeigneten Mittel scheint mir noch relativ offen zu sein. Und schließlich geht es um das Publikum, die Förderung von Medienkompetenz und nicht zuletzt auch um die Wissenschaft, die hier in der Forschung gefragt ist. Wir haben immer noch viele weiße Flecken und auch die Wissenschaftskommunikation selbst, die Art, wie die hier betrieben werden muss. Das ist so ein kleiner Durchlauf. Wenn Sie Interesse haben, schicke ich Ihnen gerne noch Hinweise auf Literatur, die ich hier verwendet habe. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an meine Adresse. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Christoph Neuberger war das mit einem Vortrag zum postfaktischen Zeitalter, Wahrheit und Lüge im Netz und unsere Wissensordnung, wie er es nennt, die ein wenig ins Wanken geraten ist, so scheint es. Gestern, nach der ersten Hälfte von Neubergers Vortrag, hatten wir ja mit dem Kommunikationswissenschaftler Alexander Sengerlaub von der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin gesprochen. Er leitet das dortige Projekt Measuring Fake News, das gerade jetzt im Bundestagswahlkampf Fake News unter die Lupe genommen hat. Zu dem Projekt und zu den Ergebnissen hört einfach nochmal in die letzte Sendung rein. Ich habe ihn außerdem im Anschluss an jetzt diesen zweiten Teil des Vortrags gefragt, in welchem Zustand die Wissensordnung seiner Ansicht nach ist.
Haben Sie auf der Basis dessen, was Sie in Sachen Desinformation im Netz sehen, auch die Befürchtung, dass wir so eine Art Erosion einer gemeinsamen Wissensbasis beobachten gerade?
Es ist sehr zweischneidig, würde ich sagen. Auf der einen Seite ist es ja erstmal ein guter emanzipativer Prozess, wenn quasi die Deutungshoheit über Wirklichkeit nicht an wenigen Stellen nur verortet ist. Also dass ein großer Teil der Bürger die Möglichkeit hat, miteinander in Diskurs zu kommen und sich auszutauschen, ist erstmal, glaube ich, ein positiver Wandel. Jetzt haben wir aber auch, sehen wir auch die negativen Schattenseiten dessen, dass halt auch darüber hinaus aber auch ja, Kanäle ihren Weg an die Öffentlichkeit finden, die vielleicht früher nur am Stammtisch zu Hause waren, die nur im Kleinkreise Aufmerksamkeit fanden und nun ein größeres Publikum finden. Ich glaube, das ist aber eine Übergangszeit gerade. Es ist wie immer so, wir haben einen Wandel im Mediensystem. Früher hatte man, als das Fernsehen eingeführt wurde, auch riesige Ängste, dass hier Leute alle dick, doof und gefährlich werden. Als die ersten Kinofilme kamen, sind die Leute schreiend aus dem Kino gerannt, weil da eine Lokomotive ihnen auf dem Bildschirm entgegengekommen ist. Also wir erleben auch, die Diskussion um Computerspiele war ähnlich. Als sie als neue, als Killerspiele quasi von Politik und Medien heiß diskutiert wurden. Wir haben immer mit einer Veränderung im Mediensystem auch eine große Diskussion darüber, ob wir damit Teile der Bevölkerung irgendwo hin verlieren. Ich glaube, das wird sich auch wieder so ein bisschen einrenken, weil die Leute auch merken, dass das einen Unterschied macht, ob ich eine gut aufbereitete Information erhalte oder ob sie mich irgendwie direkt auf einem dubiosen Kanal erreicht. Trotzdem ist das natürlich ein Problem, dieser Wandel. Und da wird man gucken, wie es sich entwickelt.
Genau, das sagt schon auch Christoph Neuberger, dass wir sozusagen eine Übergangsphase da jetzt gerade beobachten. Sie sagen jetzt, man muss gucken, wohin sich das wandelt. Die Frage ist, müssen wir in irgendeiner Form eingreifen? Müssen wir sozusagen bei dieser Neuformatierung, in Anführungsstrichen, der althergebrachten Wissensordnung, müssen wir was tun?
Auf jeden Fall. Also man hat ja auch damals den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht ohne Idee in die Welt gesetzt und hat gesagt, das ist irgendwie wichtig in der Demokratie, dass Menschen gute Informationen erreichen. Also hat man gesagt, okay, wir schaffen einen Rundfunk, der für die ganze Bevölkerung Informationen, aber auch Unterhaltung und Service und verschiedene Dinge bringen soll. Jetzt haben wir die Transformation ins digitale Zeitalter noch lange nicht geschafft. Da werden Inhalte nach einer Woche wieder gelöscht oder es gibt vielleicht gar nicht genug Informationsangebote auch, um junge Leute auch zu erreichen. Da gibt es das Funkformat, was aber, glaube ich, relativ semi-erfolgreich nicht jetzt wirklich bei den jungen Leuten für Begeisterungsstürme sorgt. Ich glaube, da muss man vielleicht auch ähnlich groß denken wie zur Einführung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass man auch in der digitalen Welt dafür sorgt, dass Informationen, die gut aufbereitet sind, die durchdacht sind, die vielleicht auch versuchen, diese schnelllebig hysterische, was dem Format online leider nun mal auch mit angehört, dass man das schafft zu durchbrechen und auch die Leute aber da erreicht, wo sie in der Lebenswirklichkeit unterwegs sind.
Wie könnte das aussehen? Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, wenn ich das jetzt so schnell beantworten könnte, würde ich wahrscheinlich auch woanders sitzen, als ich gerade sitze. Ich glaube, es hilft einfach, oder sagen wir mal andersrum, wir wissen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein sehr bürokratisches Gebilde ist, wo man vielleicht auch ein bisschen ja innovationsunfreundlich Dinge auch verschläft einfach. Ich glaube, da muss man sich einfach viel mehr mit den Leuten auch auseinandersetzen, die Informationen konsumieren und mit denen ins Gespräch kommen, um auch völlig neue Formate fernab von Mediatheken oder so zu entwickeln. Da habe ich jetzt auch nicht das Lösungsrezept direkt in der Tasche.
Das schreiben wir uns mal ins Hausaufgabenbuch. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Ja, da fragt man nach Vorschlägen, wie die Wissensordnung umzugestalten ist und bekommt erstmal ordentlich einen eingeschenkt. Nee, aber ganz im Ernst, der Mann hat ja recht. Wir müssen, genau wie alle anderen Akteure, ja schauen, was wir tun können, um weiterhin gesellschaftlichen Konsens zu ermöglichen. Alexander Sengerlaub war das, Kommunikationswissenschaftler und Publizist aus Berlin. Er leitet das Projekt Measuring Fake News der Stiftung Neue Verantwortung. Und davor haben wir Christoph Neuberger gehört, Kommunikationswissenschaftler an der LMU München. Wahrheit als Obsession und Option, Wissenskämpfe im Internet, so lautete der Titel des Vortrags. Aufgezeichnet wurde er am 18. Juli 2017 in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Den ersten Teil des Vortrags und des Interviews findet ihr natürlich bei uns im Netz oder in euren Podcasts. Außerdem haben wir für euch die Folien des Vortrags auf die Seite gepackt, damit ihr nochmal nachlesen könnt oder euch die Quellen genauer ansehen. Mein Name ist Katrin Ohlendorf und ich sage Tschüss und alles Gute.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.